Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich hatte mich darauf vorbereitet, fortzufahren mit der Betrachtung von 1. Mose Kapitel 3, aber ich habe mich kurzfristig dazu entschieden, einen anderen Text für heute Morgen zu wählen, ein Wort aus dem 2. Petrusbrief, Kapitel 2. Ich lese einmal den ersten Vers und den Anfang von Vers 2. 2. Petrus 2, Vers 1 und den Anfang von Vers 2. Es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch sein werden falsche Lehrer, die verderbliche Irrlehren einführen und verleugnen den Herrn, der sie erkauft hat. Die werden über sich selbst herbeiführen ein schnelles Verderben, und viele werden ihnen folgen in ihren Ausschweifungen. Wenn man uns einmal fragen würde, was wir denn in der Bibel am liebsten lesen, ob es da ein Lieblingskapitel gibt oder bestimmte Lieblingsverse, so könnte ich mir gut vorstellen, dass jeder Einzelne von uns etwas dazu sagen könnte. Vielleicht gäbe es auch jemanden unter uns, der sagen würde, also ich habe da keine besonderen Stellen, keine besonderen Worte in der Bibel, die ich jetzt als Lieblingsverse bezeichnen könnte, für mich persönlich. Andere wiederum würden sagen, es gibt Verse in der Bibel, die für mein ganzes Leben eine ganz besondere Bedeutung gehabt haben. Natürlich dürfen wir uns aus der Bibel nicht einfach die Rosinen herauspicken, aber es ist eine Tatsache, dass manche Worte Gottes uns in einer speziellen Art und Weise begleitet haben. Ich persönlich könnte einige Bibelverse nennen, bei denen das der Fall ist, und sie sind mir ganz besonders kostbar und wertvoll geworden. Aber alles andere ist eben auch Gottes Wort, ist auch wichtig, und es ist gut, wenn wir auch immer wieder in der Bibel fortlaufend lesen. Da kommen wir an Stellen, die wir uns von vornherein nicht aussuchen würden. Ich könnte mir denken, dass es kaum jemanden unter uns gibt, der sich hier das 2. Kapitel des 2. Petrusbriefes aussuchen würde als Lieblingskapitel. Da ist nämlich von den Irrlehren und von den Irrlehrern die Rede und von Beispielen, von einigen Beispielen, die vom Gericht Gottes zeugen, vom Ernst des Gerichtes, von der Verdammnis. Und wer würde sich solch ein Kapitel und solche Verse herauspicken und sagen, also die lese ich jetzt am liebsten. Ja? Sie erschrecken uns hoffentlich in unserem Gewissen, machen uns den Ernst des Wortes Gottes ganz neu klar, worum es eigentlich geht, und treiben uns in die Arme unseres Herrn Jesus Christus, unseres Erlösers. Dazu sollen sie dienen. Dem Apostel Petrus geht es hier in diesem Brief darum, die Glaubensgeschwister zu ermutigen, sie zu stärken in ihrem Glauben, sie vorzubereiten auf eine schwere Zukunft. Sie standen schon mittendrin in notvollen Situationen, in einer Zeit der Trübsal, aber es sollte noch schlimmer kommen. Und es ist ihm ein großes Anliegen, die Gemeinde Jesu darauf vorzubereiten. Das ist wichtig, dass wir nicht einfach den Kopf in den Sand stecken und bestimmte Dinge im Blick auf die Zukunft verdrängen und den Augenblick genießen. Den Augenblick dürfen wir auch genießen, aber wir sollten doch immer wieder ganz nüchtern daran denken, dass die Zukunft für uns Christen, abgesehen von der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus, nicht allzu viel Gutes bereithält. Im Gegenteil. Und so schreibt Petrus hier in Kapitel 1, in den Versen 12 folgende: Darum will ich's nicht lassen, euch alle Zeit daran zu erinnern obwohl ihr es wisst und gestärkt seid in der Wahrheit, die unter euch ist. Ich halte es aber für richtig, solange ich in dieser Hütte bin, er meint in seinem Leibe, euch zu erwecken und zu erinnern. Denn ich weiß, dass ich meine Hütte bald verlassen muss, wie es mir auch unser Herr Jesus Christus eröffnet hat. Ich will mich aber bemühen, dass ihr dies alle Zeit auch nach meinem Hinscheiden im Gedächtnis behalten könnt. Petrus ahnt also sein Tag, seine Stunde ist gekommen, sein Abscheiden von dieser Welt, sein Hinscheiden zu Christus hin, die ewige Herrlichkeit steht kurz bevor, und da ist es ihm eben ein großes Anliegen, noch einmal die wesentlichen Wahrheiten im Evangelium aufzuzeigen, die Geschwister daran zu erinnern, sie auch innerlich zu erwecken, sie zu ermutigen und, wie ich bereits sagte, auf die Zukunft vorzubereiten. Da geht es ihm zunächst einmal um die Glaubensgerechtigkeit in Kapitel 1. Dann geht es ihm darum, den Gläubigen den Weg der Heiligung aufzuzeigen. Es geht um das Thema Heiligung und auch um das Thema, das er dann in Kapitel 3 noch einmal aufgreift, der Wiederkunft Jesu. Also um das, was wir als Eschatologie bezeichnen. Um das Kommen des Herrn, um die Vorbereitung auf das Kommen des Herrn. Und hier in Kapitel 2 geht es ihm in der Hauptsache darum, die Gemeinde zu warnen vor falschen Lehrern, vor falschen Propheten, vor Irrlehrern und Irrlehren. Das ist ihm sehr, sehr wichtig. Die Gemeinde soll bewahrt bleiben. Es waren aber auch, so sagt er, falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch sein werden falsche Lehrer, die verderbliche Irrlehren einführen. Er schaut zunächst einmal zurück auf die Geschichte des Volkes Israel und erinnert die Gläubigen daran, dass es immer wieder in der Vergangenheit Irrlehrer gegeben hat, falsche Propheten. Man kann das nachlesen im Alten Testament, dass die rechten Propheten, die Propheten Gottes, die Propheten, die Gott gesandt hatte, immer wieder in dieser nicht leichten Auseinandersetzung standen mit den falschen Propheten. Sie unterschieden sich dadurch, dass die rechten Propheten von Gott her eine Botschaft empfangen hatten. Und diese Botschaft war unbequem. Sie war nicht populär, im Gegenteil. Sie ging an das Gewissen der Menschen. Eine Botschaft muss immer wieder auch an das Gewissen des Einzelnen gehen, muss den Menschen in seinem Innersten angreifen und auch immer wieder in Frage stellen, sodass er reif wird für die Vergebung, für die Gnade, eine ganz neue Ausrichtung auf Gott hin. Die falschen Propheten dagegen verkündigten das, was die Leute gerne hören wollten, was ihnen angenehm, von Natur aus angenehm und lieb war. Sie sagten, es wird nicht so schlimm werden, wie beispielsweise der Prophet Jeremia es sagt. Das Gericht Gottes wird nicht kommen. Macht nur so weiter wie bisher. Ihr braucht keine Buße zu tun, ihr braucht nicht umzukehren, ihr braucht euch nicht vor Gott zu demütigen und zu beugen. Es wird alles gut werden. Gott wird eure Feinde in die Flucht schlagen. Sie sagten Friede und es war kein Friede. Sie deckten also nicht die innersten Schäden im Volke Gottes auf. Sie stellten nicht die Diagnose, sondern sie betäubten das Volk. In diesem Sinne ist es natürlich richtig, wenn man davon spricht, dass Religion, wie es jemand einmal gesagt hat, Opium für das Volk ist. Wenn man nur betäuben will, wenn man die Schäden nicht aufdecken will und zur Buße leiten will, dann ist tatsächlich Religion Opium, Betäubungsmittel. Es täuscht uns, über die wahre Situation unseres Herzens hinweg. Das ist also typisch gewesen für die falschen Propheten im Alten Testament. Sie verführten das Volk. Und Petrus sagt, auch in Zukunft wird es solche Leute geben. Er nennt sie hier nicht mehr falsche Propheten, sondern er nennt sie hier falsche Lehrer. Das kommt aber letztlich auf dasselbe hinaus. Das heißt, es wird keine Zeit geben, in der nur die Wahrheit verkündigt wird. Im Gegenteil, die Wahrheit wird immer wieder von diesen falschen Lehrern in Frage gestellt werden und es werden ihr Lehren unter dem Volk innerhalb der Gemeinde Jesu verkündigt werden. Menschen werden verführt werden durch diese falschen Lehrer. Sie werden verderbliche Lehren verbreiten. Das heißt also, Gemeinde Jesu hat niemals Grund, sich zurückzulehnen und zu sagen, nun, es läuft einfach so weiter und das ist ja auch angenehm und bequem, so zu denken, sondern sie steht im Kampf. Zu jeder Zeit steht sie im Kampf. Und ich habe den Eindruck, dass wir in unseren Tagen kampfesmüde geworden sind. Wir lieben nicht mehr die Auseinandersetzungen. Wir haben ein enormes Harmoniebedürfnis entwickelt. Wir mögen nicht diese harten Auseinandersetzungen. Man spricht ja von einer Streitkultur. Das war früher mal der Fall, aber in der sogenannten Postmoderne ist das nicht mehr gefragt. Im Gegenteil, man sucht das Verbindende. Man sucht nicht mehr oder betont nicht mehr das Trennende. Man will sich nicht mehr abgrenzen. Das ist sehr unbequem. Sondern man sucht das, was miteinander verbindet. Aber Petrus sagt, es wird solche falschen Lehrer geben und es ist gut, wenn ihr wachsam seid und es ist wichtig, dass ihr dagegen ankämpft. Es hat sie immer gegeben in der Vergangenheit, in der Geschichte des Volkes Israels wird das deutlich und es wird sie auch in Zukunft immer wieder geben. Der Teufel tritt in zweierlei Art und Weise auf. Einmal, so sagt Petrus in seinem ersten Brief, tritt er auf in der Gestalt eines brüllenden Löwen. Und Petrus schreibt dazu, 1. Petrus Kapitel 5, Vers 8, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Das heißt also, Satan will euch einschüchtern. Das geschieht immer dann, wenn der Teufel die Gemeinde Jesu verfolgt, leiblich verfolgt, wie das ja in vielen Ländern in unserer Welt in der Vergangenheit der Fall gewesen ist und auch immer noch der Fall ist und auch der Fall sein wird. Gemeinde Jesu wird leiblich verfolgt. Wir denken nur, um ein Beispiel herauszugreifen, an die schreckliche Verfolgung zurzeit in Nordkorea, aber auch in vielen anderen Ländern dieser Welt. Gemeinde Jesu soll eingeschüchtert werden, mit dem Ziel, dass sie die Wahrheit verleugnet, die Wahrheit des Evangeliums verleugnet. Darum geht es ja dem Satan. Dem Satan geht es nicht in erster Linie darum, den Menschen Schmerzen zuzufügen, sondern er will sie wegziehen und wegreißen von der Wahrheit des Wortes Gottes, vom Evangelium. Das ist sein Ziel, um sie so ins Verderben zu stürzen. Das ist also die eine Art, die der Teufel immer wieder benutzt, oder die eine Methode, die er benutzt im Kampf gegen die Gemeinde Jesu. Die andere ist eben die, dass er die Gemeinde Jesu verführen will, mit ihr lehren. Dass er sich verstellt zu einem Engel des Lichtes. Und wenn man mich fragen würde, was ist denn nun gefährlicher für Gemeinde Jesus, so würde ich sagen, das Letztere scheint mir zumindest gefährlicher zu sein. Immer da, wo Gemeinde Jesu leiblich verfolgt worden ist, war das Blut der Märtyrer der Same der Kirche, so sagt man. Das heißt also, die Folge davon war immer wieder geistliches Leben, neues geistliches Leben. Von daher ist die Verführung der Gemeinde Jesu, die Unterwanderung der Gemeinde Jesu durch falsche Lehren als gefährlicher einzuschätzen. Das ist meine persönliche Meinung dazu. Satan verstellt sich zu einem Engel des Lichtes. Nun, der Herr Jesus hat bereits gesagt, es wird eine Zeit kommen, in der die Verführung so stark sein wird, dass, wenn es möglich wäre, selbst die Auserwählten verführt würden. Nun, Gott sei Lob und Dank, es ist nicht möglich, aber es wird hier deutlich in dieser Aussage, wie stark die Verführung sein wird in der letzten Zeit, unmittelbar vor der Wiederkunft Jesu. So stark, dass, wenn es möglich wäre, selbst die Auserwählten keinen Durchblick mehr hätten, nicht mehr wüssten, die Wahrheit vom Irrtum zu unterscheiden. So undurchsichtig wird es werden in der letzten Zeit, dass wir wirklich Grund haben, wachsam zu sein und zu vertiefen in das Wort Gottes, um durchzublicken, um den Irrtum von der Wahrheit unterscheiden zu können. Wir haben gar keine andere Wahl. Und wir haben auch kein anderes Mittel als das Wort Gottes, um unterscheiden zu lernen und unterscheiden zu können. Wir haben nur die eine Chance, durchzukommen, indem wir uns dem Wort Gottes zuwenden. Wer seine Bibel vernachlässigt, um es mal ganz einfach zu formulieren, wer da nicht hineinschaut, wer sich nicht immer wieder mit der Bibel, mit dem Wort Gottes auseinandersetzt, der behält dieses geistliche Unterscheidungsvermögen nicht, wenn es überhaupt jemals gehabt hat. Darum ist diese Ermahnung, die Petrus hier ausspricht, so wichtig, gerade auch für uns in unserer Zeit. Die Verführung ist ungeheuerlich und wir sehen das, dass selbst in evangelikalen Kreisen kein Durchblick mehr da ist. Nun, von diesen falschen Lehrern, von denen hier die Rede ist, die es natürlich auch damals schon gab und die ihr verhängnisvolles Werk taten, und zwar unter dem Volk, ja, wie in der Vergangenheit in Israel, unter dem Volk, nicht unter den Nationen. Das heißt also hier in der Gemeinde Jesu, diese Leute, diese falschen Propheten, diese falschen Lehrer, hatten sich offensichtlich irgendwann einmal selbst zu Christus und seinem Erlösungswerk bekannt. Es heißt von ihnen, sie verleugnen den Herrn, der sie erkauft hat. Das heißt, sie haben gewusst um die zentralen Wahrheiten des Evangeliums, um die Erlösung durch das Blut Jesu, um die Menschwerdung Gottes in Christus Jesus, um die Erlösung am Kreuz, das war ihnen nicht unbekannt. Entweder hatten sie sich selbst dazu bekannt und nannten sich Christen und hatten sich dann davon distanziert und sind andere Wege gegangen und haben versucht, andere zu beeinflussen. Oder aber es war ihnen zumindest nicht unbekannt, was in den christlichen Kreisen gelehrt wurde. Und das ist immer eine gefährliche Sache, wenn Menschen mit dem Evangelium konfrontiert worden sind, vielleicht sogar sich dazu bekannt haben und sich dann davon lösen und andere Wege gehen. Das ist immer eine ganz gefährliche Sache. Ist natürlich zunächst einmal ein Beweis dafür, dass solche Leute niemals echt gewesen sind, niemals wirklich und wahrhaft wiedergeboren waren. Dass sie zwar ein äußerliches Bekenntnis hatten, vielleicht es auch hier und da ernst meinten, aber dass sie nicht dem Wesen nach in Wahrheit zur Gemeinde Jesu dazugehörten. So sagt es der Apostel Johannes im ersten Johannesbrief. Sie sind von uns ausgegangen. Warum sind sie von uns ausgegangen? Weil sie im Grunde genommen niemals zu uns gehörten. Denn wenn sie zu uns gehört hätten, dann wären sie ja bei uns geblieben. So aber sollte offenbar werden, dass sie nicht alle zu uns gehören. Das kann man natürlich nicht in unserer Zeit auf die verschiedenen Denominationen anwenden. Es gab damals nur eine Gemeinde am Ort. Es geht um die Gemeinde Jesu. Entweder gehörte man dazu oder nicht. Und solche, die sich davon distanziert hatten und gingen nun andere Wege oder lehrten etwas anderes, offenbarten damit, dass sie dem Wesen nach niemals zu Christus, niemals wirklich zu Christus und seiner Gemeinde gehört hatten. Solche Leute gab es. Sie kommen also aus den eigenen Reihen. Wir lesen dazu einmal ein Wort aus der Apostelgeschichte, Kapitel 20, da hat der Apostel Paulus die Ältesten der Gemeinde in Ephesus zusammengerufen. Sie treffen sich in Milet und unter anderem sagt Paulus zu ihnen, Apostelgeschichte Kapitel 20, Vers 28, so habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist eingesetzt hat zu Bischöfen. Das Wort Bischöfe hat die Bedeutung von Älteste, ja? Das ist also nicht im kirchlichen Sinne zu verstehen, sondern das sind Älteste. Eingesetzt hat zu Bischöfen, in diesem Sinne, zu welchen die Gemeinde Gottes, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Zu weiden die Gemeinde Gottes, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe zu euch kommen, die die Herde nicht verschonen werden. Auch aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die Verkehrtes lehren, um die Jünger an sich zu ziehen. Darum seid wachsam und so weiter. Ja? Es werden also solche aus eurer eigenen Mitte kommen, die verkehrte Lehren reden, mit dem Ziel, die Jünger an sich zu ziehen. Und er fordert sie auf, wachsam zu sein, auf sich selbst Acht zu geben und auch auf die Herde Acht zu geben. Also es geht nicht um einen Angriff von außen, sondern es geht um einen Angriff von innen. Diese Irrlehrer kommen aus der Mitte der Gemeinde Jesu. Das ist ganz wichtig, dass wir das bedenken und berücksichtigen. Also, sie waren zumindest ganz nah dran. Sie kannten das wahre Evangelium von der Gnade Gottes in Christus, von seinem stellvertretenden Opfertod. Und hatten sich dann eben auf diesen Irrweg begeben. Und das ist ja das Entscheidende immer wieder auch, der Mensch bleibt mit seinem Irrtum nicht allein, sondern er hat das Bedürfnis, diesen Irrtum an andere weiterzugeben. Das ist immer so. Genauso wie wir das Bedürfnis haben, ich hatte gestern noch ein Gespräch mit einem noch verhältnismäßig jungen Mann und dann geriet ich ins Predigen und dann merkte ich, kann gar nicht anders, ja, ich muss predigen, ja. Man hat das Bedürfnis, dem anderen die Wahrheit des Evangeliums nahe zu bringen. So ist das auf der anderen Seite auch bei den Irrlehrern. Sie haben das Bedürfnis, ihre Irrlehren zu verbreiten. Also ich sage noch einmal, gefährlich ist es immer dann, wenn Leute nah dran waren. Und einer von denen, die nah dran waren und immer wieder nah dran sind, ist der jetzige Papst, der ja nun in diesen Tagen hier bei uns in Deutschland zu Besuch ist. Als er noch Kardinal war, also als Kardinal Ratzinger, da war er Präfekt in den Jahren 81 bis 2005, 1981 bis 2005, Präfekt der Glaubenskongregation in der römisch-katholischen Kirche. Diese sogenannte Glaubenskongregation dient dem Schutz der Kirche vor Irrlehren, vor sogenannten Häresien. Häresien, das sind Irrlehren, die zu Abspaltungen von der Kirche führen. Das heißt also, die Kirche soll geschützt werden vor all dem, was der offiziellen Lehrmeinung der römisch-katholischen Kirche widerspricht. Er stand dieser Bewegung vor, dieser Einrichtung vor. Das heißt also, er hat sich intensiv beschäftigt mit den Lehren der Heiligen Schrift. Natürlich mit den Lehren des römischen Katholizismus, aber intensiv auch mit den Lehren der Heiligen Schrift, mit dem, was durch Luther auch wieder auf den Leuchter gestellt worden ist. Er ist nicht unwissend im Blick auf das Evangelium. Er weiß gut Bescheid und ich könnte mir vorstellen, dass er besser Bescheid weiß als der eine oder andere unter uns. Er kennt sich aus in Sachen biblischer Lehre. Und doch zieht er es vor, den Lehren des römischen Katholizismus zu gehorchen. Irgendwann kam der Augenblick im Leben dieses Mannes, da er diese bewusste Entscheidung getroffen hat für den römischen Katholizismus, für diese verderblichen Irrlehren. Er ist also da nicht hineingeschlittert, sondern er hat diesen Schritt ganz bewusst vollzogen. Und er vollzieht diesen Schritt oder diese Schritte, die nachfolgenden Schritte, auch heute noch immer wieder ganz bewusst. Er ist nicht unwissend. Er ist ganz nahe dran an der Wahrheit und verleugnet die Wahrheit. Er kennt sich gut aus im Evangelium. Er ist also ein herausragendes Beispiel für das, was Petrus hier schreibt. Es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch sein werden falsche Lehrer, die verderbliche Irrlehren einführen und verleugnen den Herrn, der sie erkauft hat. Und zwar geht es hier um ganz zentrale Wahrheiten. Zunächst einmal geht es darum, dass solche Lehrer, solche falschen Lehrer, solche falschen Propheten, solche Irrlehrer, ihre Irrlehren auf einem sehr, sehr heimtückischen Weg in die Gemeinde Jesu einbringen. Es heißt hier, die verderbliche Irrlehren einführen, das Wort könnte man auch übersetzen mit einschmuggeln. Das heißt also, sie gehen taktisch sehr klug vor. Und die römisch-katholische Kirche hat sich zwar im Kern niemals geändert, aber in ihrer Vorgehensweise, in ihrer Methodik, um die anderen zu vereinnahmen. Ja, sie passt sich an. Sie passt sich immer mehr an. Passt sich sogar an den Islam an. Früher ging man mehr auf Konfrontation. Heute versucht man, sie alle zu vereinnahmen, zu sagen, jawohl, überall gibt es bestimmte Wahrheiten. Natürlich, die ganze und die volle Wahrheit hat niemand anderes als die katholische Kirche, die römisch-katholische Kirche. Aber die anderen haben auch hier und da Wahrheiten. So versucht man sich ihnen anzubiedern, ihnen anzupassen. Im Wort zum Sonntag, das der Papst ja hier gesprochen hat, nennt er in einem Atemzug Martin Luther und Mutter Teresa. In einem Atemzug. Warum tut er das? Warum nennt er einen Martin Luther, ja? Der doch immer noch unter dem Bann der römisch-katholischen Kirche steht. Warum erwähnt er ihn? Warum erwähnt er ihn positiv? Nun, um die Herzen der Evangelischen zu gewinnen. Um seine falschen Lehren einzuschmuggeln, aus keinem anderen Grunde. Das ist der Grund dafür, warum manche katholische Andacht, die man im Radio hören kann, evangelischer ist oder evangelischer klingt als evangelische Andachten. Man passt sich an und man benutzt bestimmte Begriffe, aber man füllt sie mit einem anderen Inhalt, als es die Bibel tut. Wenn der Katholizismus von Gnade spricht, meint er etwas anderes damit als die Heilige Schrift und als wir es von der Heiligen Schrift her verstehen. So gibt es manche Begriffe, die von der katholischen Kirche anders gefüllt werden, als es die Bibel lehrt. Man versucht auf diese Art und Weise, die Herzen der Menschen zu gewinnen, sie zu sich zu ziehen, sie zu öffnen für den Einfluss der römisch-katholischen Kirche. Genau das ist es, wovon Petrus hier spricht. Es geht, so sagte ich bereits, um das Zentrum des Evangeliums. Und das hat Luther ja in hervorragender Weise herausgestellt in seiner Schrift, in seiner Antwort, die er Erasmus von Rotterdam gegeben hat, in seiner Schrift vom unfreien Willen. Er sagt, du, Erasmus, bist der Einzige, der mich in Wirklichkeit verstanden hat, der mich in Wahrheit verstanden hat. Es geht um das Zentrum, es geht nicht um Ablass, es geht nicht um Marienverehrung. Wir wissen um manche verderbliche Dogmen innerhalb des römischen Katholizismus, von denen man sich nicht trennen will und auch nicht trennen kann. Aber darum geht es im Grunde genommen gar nicht. Es geht um das Zentrum des Evangeliums. Es geht um das Menschenbild. Ist der Mensch wirklich so verdorben, wie es die Bibel lehrt? Oder ist er nur gesundheitlich angeschlagen, jetzt im geistlichen Sinne, sodass die Gnade ihm dann zurechthelfen kann? Aber der Mensch ist gar nicht so verloren in sich selbst. Reicht das Erlösungswerk Christi aus, um einen Menschen zu erretten? Oder braucht er auch noch die Kirche dazu? Oder helfen ihm seine guten Werke noch dazu? Nach katholischem Verständnis steht die Rechtfertigung des Sünders am Ende des Heiligungsweges. Bei uns von der Bibel her am Anfang. Die Gnade hilft dem Menschen, ein heiliges Leben zu führen, dem Sünder, der es aus eigener Kraft nicht schafft, ein heiliges Leben zu führen. Und am Ende steht die Rechtfertigung. Bei uns steht sie am Anfang. Gott macht die Gottlosen gerecht. Diejenigen, die nichts zu bringen haben, die von Natur aus Feinde Gottes sind. Das ist ein Unterschied, ein gewaltiger Unterschied. Da geht es um das Zentrum. Sicherlich spricht Petrus hier zunächst einmal von der sogenannten Gnosis. Da ging es auch um andere Dinge. Da ging es um die Menschwerdung Gottes in Christus Jesus. Das leugneten sie beispielsweise. Da müssen wir sagen, liegt die katholische Kirche nicht verkehrt, denn das wird sie nicht leugnen. Aber wenn es um die Rechtfertigungsgnade geht und andere zentrale Aussagen, oder wir denken an die römisch-katholische Messe, dann liegt sie total verkehrt. Unsere Glaubensväter haben das durchschaut. Durchschauen wir das auch noch, ihr Lieben. Und da geht es nicht um Kleinigkeiten, da geht es um ewiges Heil. Da geht es um ewige Rettung oder um ewiges Verlorensein. Wir brauchten uns nicht die Mühe zu machen, solch einen Text miteinander zu behandeln und darüber zu reden, wenn es nicht hier um ganz, ganz ernste Dinge ging. Geht es nicht um Kleinigkeiten. Unsere Glaubensväter im Heidelberger Katechismus, die nannten die römisch-katholische Messe eine vermaledeite Abgötterei. Was heißt das? Einen verfluchten Götzendienst. Die hatten noch eine klare Sicht für diese verderblichen Lehren des Katholizismus, die den Lehren der Heiligen Schrift total entgegenstehen. Es geht also nicht um Randfragen, sondern es geht um ganz zentrale Fragen der Wahrheit. Es geht um einen unüberbrückbaren Gegensatz zwischen dem biblischen Glauben, zwischen dem evangelisch-biblischen Glauben, so darf ich es mal nennen, und der Lehre des römischen Katholizismus. Um einen unüberbrückbaren Gegensatz. Das macht übrigens auch Karl Heim sehr schön deutlich in seinem Büchlein über das Wesen des evangelischen Christentums. Ganz, ganz wichtige Aussagen, die er hier in diesem Büchlein, in seinen Ausführungen gemacht hat. Und nun sagt Petrus im zweiten Vers am Anfang, und viele werden ihnen folgen in ihren Ausschweifungen. Viele. Er sagt nicht wenige, sondern er sagt, viele werden ihnen folgen, diesen Irrlehren. Viele werden ihnen auf den Leim gehen. Viele werden verführt werden von ihnen. Das heißt, es ist kein Kriterium für die Wahrheit, wenn Massen zusammenströmen, ist nicht einmal ein Kriterium für die Wahrheit, wenn zu diesen Massen hoch angesehene Persönlichkeiten in unserer Gesellschaft gehören. Vielleicht auch sehr intelligente Leute. Ist kein Kriterium für die Wahrheit. Sondern das Kriterium für die Wahrheit haben wir einzig und allein in der Heiligen Schrift. Nirgendwo anders. Nirgendwo anders als nur und ausschließlich in der Heiligen Schrift. Also viele, so heißt es hier, werden ihnen nachfolgen in ihren Ausschweifungen. Das bezieht sich natürlich auf den Lebenswandel der sogenannten Gnostiker. Die meinten, in ihrer Freiheit, ja, könnten sie nun drauf losleben, könnten sich selbst entfalten, könnten ein sittenloses Leben führen. Aber das kann man durchaus auch anders verstehen, gerade auch für unsere Zeit. Es muss nicht so etwas sein. Und wir können solch einer Person, wie es der Papst ist, nicht vorwerfen, dass sie ein sittenloses Leben führen. Aber es gibt auch im religiösen Sinne ein Schwelgen, eine Ausschweifung, wo der Mensch sich nur um seine eigene religiöse Frömmigkeit dreht, bis hin zu einer gewissen Ekstase. Deshalb konnte sich der Katholizismus auch immer wieder mit der Mystik verbinden. Hatte immer wieder solche Mystiker in ihren Reihen. Ich lese einmal, was Karl Heim dazu sagt. Und hier haben wir den entscheidenden Unterschied zwischen, oder einen der entscheidenden Unterschiede zwischen dem Wesen des Katholizismus und biblischer Frömmigkeit. Die biblische Frömmigkeit hat es immer mit dem Wort zu tun. Kann immer aussprechen, was gemeint ist. Die Wahrheit ist immer etwas, was man aussprechen kann. Das ist im Katholizismus anders. Immer, so schreibt er hier, wenn wir die großen Vertreter und Vertreterinnen der katholischen Frömmigkeit betrachten, die den höchsten Gipfel der Ekstase erklommen, stehen wir vor dem letzten Entweder-Oder, um das sich der Kampf der Religion in der ganzen Religionsgeschichte dreht. Entweder der himmlische Rausch, den diese Persönlichkeiten erreicht haben, ist wirklich eine Berührung mit Gott, dann ist das, was wir das geistige Leben nennen, das Vorstellen, Begreifen, Erfassen von Wahrheiten und Aneignen von Worten, eine Beschäftigung zweiten Ranges, die wohl vorbereitende Bedeutung hat, die wir aber auf dem Höhepunkt unseres Lebens hinter uns lassen. Also wenn diese ekstatischen Erfahrungen und Erlebnisse katholischer Heiliger und überhaupt des Katholiken bedeuten, dass der Mensch tatsächlich in eine Berührung mit Gott kommt, dann ist alles andere, was wir hier lehren und von dem wir hier sprechen, dass es um das Wort Gottes geht, um das geistliche Erfassen des Wortes Gottes, im Grunde genommen zweitrangig. Vorbereitend für solche ekstatischen Erfahrungen, aber im Grunde genommen zweitrangig. Wenn das so wäre, wenn es sich tatsächlich um eine Begegnung mit Gott handeln würde. Oder aber wir können Gott nur in einem einsamen, geistlichen Akt finden, also in nüchterner Klarheit. Dann mögen jene mystischen Zustände einen hohen künstlerischen Wert haben. Sie mögen außerdem eine schmerzstillende Medizin sein. Sie mögen beruhigend wirken, wie eine heilsame Morphium-Einspritzung auf einen Leidenden wirkt. Aber mit Gott haben sie nicht mehr zu tun als andere Kunstgenüsse, in denen wir schwelgen, und andere Beruhigungsmittel, die wir anwenden können. Wir befinden uns in diesen Zuständen an den Grenzen der Seele in einem Trancezustand, der künstlerischen und medizinischen Wert hat. Aber wir sind in ihnen noch nicht bei Gott. Eine Begegnung mit Gott können wir nur in seinem Wort haben. Das ist der Unterschied zwischen dem Wesen des evangelischen Glaubens, dem biblischen Glauben und dem, was das katholische Wesen ausmacht. Das ist wichtig, dass wir das unterscheiden. Als ich jetzt in diesen Tagen hörte, dass jemand nach Taizé gegangen sei, nicht von uns, auch nicht ein gläubiger Mensch, wohl religiös, aber nicht gläubig, da dachte ich, in welch eine Gefahr begibt sich diese Person? Welch ein Sog, welch ein religiöser Sog ist das? Ich kann mich noch gut an die Zeit erinnern, als ich früh morgens auf dem Weg zur kirchlichen Hochschule Halt machte an der katholischen Kirche. Da wohnen wir ja in der Nähe, an der Hart. Und dann dort hineinging. Und wenn ich hinauskam, dachte ich, ich wäre bereits im Himmel. So ungefähr war es. Himmlische Gefühle. Eine wunderbare religiöse Angelegenheit ist das gewesen. Bis ich dann klar kam, geistlich klar kam und Gott mir gezeigt hat, was eigentlich Evangelium ist und ich frei geworden bin von diesem falschen Geist. Das sind Mächte, die dahinter stehen, ihr Lieben. Das sind dämonische Mächte, die dahinter stehen. Im besten Fall ist es seelisches Wesen, wodurch der Mensch da verführt wird. Im schlimmsten Fall sind es Dämonen, die dahinter stehen. Deshalb auch diese enge Verbindung des Katholizismus mit der charismatischen Bewegung. Ja, das ist im Grunde genommen ein Geist, dass die charismatische Bewegung, dieser sogenannte Pfingstgeist, einnisten konnte in der römisch-katholischen Kirche, verwundert mich gar nicht. Das ist letztlich derselbe Geist. Also, ihr Lieben, es besteht ein unüberwindlicher Gegensatz und viele, so heißt es hier, werden dieser Verführung auf den Leim gehen. Als wir gestern in der Stadt waren, hier unten in der Barmer Innenstadt mit unserem Infostand, da hatte ich wieder einmal eine Gelegenheit, mit jemandem zu sprechen über die Bedeutung dieses Denkmals Barmer Erklärung. Das, wenn die Gelegenheit da ist, nutze ich das immer gerne, um mit Leuten darüber zu sprechen. Da befinden sich also auf dem Sockel dieses Denkmals so einige Gestalten. Und die einen strecken ihre Hand aus zum Hitlergruß und die anderen sind davon abgewandt und scharen sich um ein Buch. Das ist die Heilige Schrift, das ist das Wort Gottes. Und dann versuche ich unter anderem immer wieder darauf hinzuweisen, dass die vielen, die Mehrzahl, den Hitlergruß praktizierten. Das sind nämlich die meisten dieser Gestalten, während die anderen nur eine kleine Schar bilden. Und dann pflege ich den Leuten zu sagen, die Wahrheit ist in der Regel niemals auf der Seite der Masse. Da, wo die Massen zusammenkommen, ihr Lieben, heißt es immer, vorsichtig zu sein und zu fragen, ist denn da auch die Wahrheit? Wird da die Wahrheit vertreten? Vor welch einer großen Masse hat der Papst in diesen Tagen seine Messe oder seine Messen zelebriert? Aber wer stellt die Wahrheitsfrage? Da wird die katholische Kirche hier und da kritisiert wegen irgendwelcher Missstände, wegen ihrer konservativen Haltung zu irgendwelchen Fragen des Lebens, der Ethik, der Moral. Oder aber es werden diese Missbrauchsfälle an den Pranger gestellt. Sicherlich auch zu Recht, das ist klar. Aber wer kritisiert die katholische Kirche wegen ihrer falschen Lehre? Wegen der schrecklichen Irrlehren, die sie vertritt. Viele werden ihnen folgen. Wir kommen zum Schluss. Wir haben am vergangenen Sonntag in der Einleitung, wenn ich mich nicht irre, ein Wort gehört aus dem Judasbrief. Da heißt es in Judas Kapitel 3, und darum geht es mir eigentlich heute Morgen, wenn ich diese Dinge anspreche, es geht mir darum, uns ein Stück weit wachzurütteln und uns deutlich zu machen, wir können uns dieser Auseinandersetzung, diesem Kampf nicht entziehen. Wir können das natürlich alles irgendwo abtun und ignorieren und gehen unseren Weg und was uns ja viel näher liegt, ist, dass wir uns mit unseren persönlichen, familiären Problemen und Schwierigkeiten oder beruflichen Schwierigkeiten beschäftigen. Das ist ja auch alles wichtig. Ich sage nicht, dass das unwichtig ist. Und das ist ja auch immer wieder Thema, auch von der Bibel her. Aber grundlegend, entscheidend wichtig ist das, was die Bibel lehrt, was Wahrheit ist. Die Wahrheitsfrage sollte uns bewegen. Und da können wir uns nicht aus diesem Kampf, aus dieser Auseinandersetzung heraushalten, sondern sie ist uns einfach von Gott verordnet durch sein Wort, wenn Judas hier schreibt, ihr Lieben, nachdem ich ernstlich vorhatte, euch zu schreiben von unser aller Heil, hielt ich's für nötig, euch in meinem Brief zu ermahnen, dass ihr für den Glauben kämpft, der ein für alle Mal den Heiligen überliefert ist. Es geht darum, dass wir darum kämpfen, dass uns die gesunde biblische Lehre erhalten bleibt. Das meint Judas hier. Wir sollten das ernst nehmen. Dazu noch ein Zitat von Luther aus dem guten Buch von Francis Schaeffer mit dem Titel Die große Anpassung, der Zeitgeist und die Evangelikalen. Wenn ich auch, so sagt Luther, mit der lautesten Stimme und klarsten Darlegung jedes Stück der Wahrheit Gottes bekenne, mit Ausnahme genau jenes kleinen Punktes, es handelt sich ja hier nicht um einen kleinen Punkt, ja, über den wir heute gesprochen haben, mit Ausnahme jenes kleinen Punktes, den die Welt und der Teufel im Moment angreifen, dann bezeuge ich nicht Christus, wie lautstark auch immer ich mich zu ihm bekenne. Die Treue eines Soldaten beweist sich da, wo gerade der Kampf wütet. Außerhalb des Kampfes an der Front standhaft zu sein, ist nichts anderes als Flucht und Schande, wenn man am entscheidenden Punkt zurückweist. Lasst uns doch Christus positiv verkündigen, oder? Wir sagen, wofür wir sind. Wir sagen, woran wir glauben, an den Herrn Jesus, dass er sein Blut für uns Sünder vergossen hat und wir dadurch allein gerettet werden. Das ist ja die zentrale Botschaft. Aber lasst uns doch nicht uns abgrenzen von den Irrtümern, oder? Genau das ist es, was im evangelikalen Bereich sich immer mehr durchgesetzt hat mit der Zeit. Man will sich nicht mehr abgrenzen. Man will wohl sagen, wofür man ist, und das ist ja gut, auch wenn das nicht theologisch nicht immer haltbar ist, aber man will sagen, wofür man ist. Man will positiv verkündigen, aber man will nicht mehr sagen, wogegen man ist. Und das finden wir in der Barmer Erklärung. Wir bekennen, wozu bekennen wir uns? Und wir verwerfen die falsche Lehre, so heißt es immer wieder. Man kann nicht sagen, wofür man ist, ohne gleichzeitig auch zu bekennen und zu sagen, wogegen man ist. Wir sind gegen die falsche Lehre des Islam. Wir sind gegen die falsche Lehre des Katholizismus. Das müssen wir sagen, das müssen wir bekennen. Da ist im Augenblick die Front. Wir sind gegen den sogenannten Synkretismus, dass man alle Religionen in einen Topf hineinwirft. Gegen dieses falsche Toleranzdenken unserer Zeit. Wir müssen das bekennen. Und wenn wir das heute hier tun, in unserem kleinen Kreis, dann tun wir es zumindest in unserem kleinen Kreis, ihr Lieben. Dann ist es jetzt wieder geschehen vor der sichtbaren und vor der unsichtbaren Welt, auch wenn wir nur eine Handvoll Leute sind. Aber wir haben die Wahrheit bekannt, nicht nur wofür wir sind, sondern auch wovon wir uns abgrenzen. Schreckliches, schlimmes, tragisches Beispiel zum Abschluss, ist das Vorgehen von Ulrich Pazzani, ein bekannter Mann in der evangelikalen Szene, der zusammen mit anderen Briefe verfasst hat an Bruder Benedikt, so nennt er ihn und so nennen sie ihn. Und sie haben alle Wünsche, die sie äußern, ein Pazzani und wie sie alle heißen, aus dem evangelischen Bereich, aus dem evangelikalen Bereich, sie haben alle Wünsche, die sie in einem Buch zusammengefassten Briefen äußern. Und Bruder Pazzani, und er ist ja wirklich ein Bruder, ja? Bruder Pazzani äußert den Wunsch, der Papst möge sich doch vermehrt für die Evangelisation in Europa einsetzen. Er geht also davon aus, dass die römisch-katholische Kirche dasselbe unter Evangelisation versteht wie die Bibel und wie wir es verstehen. Davon geht er aus oder wie er es selbst versteht. Welch ein Irrtum. Und dann schreibt er in diesem Brief, dass er sich nicht mehr innerhalb der Christenheit abgrenzen möchte. Die Feinde hätten sich zusammengeschlossen, die Feinde des christlichen Glaubens hätten sich zusammengeschlossen und er wollte sich jetzt auch nicht mehr abgrenzen, sondern er möchte gerne, dass auch das Christentum sich mehr und mehr vereinigt, um dann auch dementsprechend Stellung beziehen zu können. Dagegen hat Johannes Pflaum, einen offenen Brief an Pazzani geschrieben, wenn ich mich nicht irre, in Idea veröffentlicht, wo er deutlich macht, dass Pazzani durch seine Äußerung nichts anderes tut, als dass er die Reformation verleugnet und das Evangelium verrät. Die Reformation verrät und das Evangelium. Und ich füge noch hinzu, auch unsere Glaubensväter und die vielen, die um des Evangeliums willen ihr Leben gelassen haben, die Märtyrer, sie alle werden verraten und verleugnet durch solch eine Einstellung. Der Herr mag uns Gnade geben, dass wir einen guten Weg gehen, in einer guten Art und Weise, so wie Francis Schaeffer das auch in seinem Leben getan hat, in einer geistlichen Art und Weise, aber auch klar und deutlich für die Wahrheit des Wortes Gottes eingestanden ist. Ich lese noch einmal den Vers und dann schließen wir damit ab. Es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch sein werden falsche Lehrer, die verderbliche Irrlehren einführen und verleugnen den Herrn, der sie erkauft hat, die werden über sich selbst herbeiführen ein schnelles Verderben. Und viele werden ihnen folgen in ihren Ausschweifungen. Amen.